Der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende.
Hey Sarah, hoi!
Hoi Dani!
Du, wir haben schon lange nicht mehr miteinander geredet.
Ja, es geht. Eigentlich stimmt das nicht. Am Samstag.
Ich meine auch im Podcast-Format.
Ja gut, wir können jetzt so tun, als hätten wir uns 5 Jahre nicht mehr gesehen. Aber tatsächlich haben wir uns am Samstag gesehen, offiziell. Aber Podcast, ja, ist wirklich tatsächlich das erste Mal jetzt seit langem.
Das ist so. Ich habe ein bisschen durch Abwesenheit glänzt.
Glänzt hast du nicht wirklich. Du bist ja nämlich vermisst worden.
Ja.
Aber schön, bist du wieder da.
Hey, schön, darf ich wieder da sein? Ich habe es auch vermisst, muss ich sagen. Ich habe mich gefreut, dass wir mal wieder zusammen aufnehmen
können. Was ist bei dir so gegangen? Also, dass du viel gearbeitet hast und in der Ferien warst. Ich glaube, das wissen die Leute, aber so ein bisschen emotional oder dir persönlich, wie geht es dir?
Ich war 3 Wochen in Peru und 3 Wochen in den USA. Ich habe ein bisschen Probleme in der Schweiz gelassen und bin ganz klasse durch die Welt gereist.
Und wie geht es mit deinen Zweifeln?
Mit meinen Zweifeln? Die habe ich auch in der Schweiz gelassen.
Ja, bist du in Amerika einem Herr begegnet?
Ich bin einem Herr begegnet, wo in Washington an einer Strassenecke sein kleines Böckchen aufgestellt hat und ins Mikrofon ihnen predigt hat, wieso das alle in die Hölle kommen, die nicht an Jesus glauben. Ist noch eine schöne Erfahrung gewesen.
Das sind so die netten Momente, gell, wo man irgendwie verzichten können. Ich kenne nur den, der einmal in Zürich, an der Bahnhofstrasse gibt es doch einmal so einen, wo man auch so, der Herr kommt!
Dem bin ich jetzt noch nicht begegnet, muss ich sagen.
Aber jetzt mal, also abgesehen vom Spöttischen, hast du auch so Erfahrungen gehabt, wo du gefunden hast, doch, das ist jetzt irgendwie, das bringt mich jetzt irgendwie, da habe ich jetzt irgendwie eine spirituelle Erfahrung gemacht. Also gerade beim Reisen zum Beispiel.
Ja, also ich habe es sehr interessant gefunden, als ich in Peru war, in Cusco. Das ist ja die ehemalige Hauptstadt des Inka-Reich. Und dort ein bisschen Einblick zu bekommen, wie das ihre Religion funktioniert. Und was ich vor allem interessant gefunden habe, zu hören, wo dann die Spanier gekommen sind und wie haben die Leute zum Katholizismus bekehren und dann wie probiert haben, Aspekte vom Glauben der Inkas aufzunehmen und dann den christlichen Glauben rein zu interpretieren. Zum Beispiel, wo es darum gegangen ist, um Krippen. Ich war an einer Ausstellung von verschiedenen Krippen. Und einfach das Witzige zu sehen, dass zum Beispiel bei denen ist nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe gebracht worden, sondern die haben Herdöpfel gebracht und Mais und Coca-Blätter, solche Sachen. Das ist recht witzig. So jetzt gesehen, dass schon die Christen früher probiert haben, an andere Kulturen anzuknüpfen. Natürlich haben sie es gemacht, um probieren, Leute davon zu überzeugen, dass ihr Glaube der richtige ist. Aber so ein bisschen die Vielseitigkeit von Gott auch an anderen Orten zu erwarten, habe ich noch recht spannend gefunden.
Ich wollte jetzt gerade fast sagen, ja, ich möchte eigentlich so deine persönliche Komponente noch ein bisschen daraus hören.
Ja.
Aber das hast du jetzt irgendwie schon gesagt. Also irgendwie hat es dich ja auch berührt, ein Stück.
Ja, es hat mich berührt, einfach so ein bisschen zu sehen, ich bin gross geworden in der Überzeugung, es gibt nur einen Glauben, es gibt nur einen Gott. Und du darfst nichts von anderen Religionen aufnehmen. Mhm. Aber dass man ja auch in anderen Religionen kann recht viel Interessantes lernen und sehen. Genau. Vor allem eben bei der Inka-Religion, die sind mega auch naturverbunden. Zum Beispiel, die haben verschiedene Sphären, die haben die Unterwelt, dann haben sie die Welt, wo wir drauf laufen, und dann haben sie wie die Himmelswelt, wo die Götter sind und wo die Vögel fliegen. Und wenn man stirbt, wird der Körper in Fötenposition begraben in der Erde, sprich in die Unterwelt, weil die haben an die Wiedergeburt geglaubt und darum haben wir sie in Fötusstellung begraben, weil sie ja wieder auf die Welt kommen, weil sie wiedergeboren werden. Und sie haben zum Beispiel auch in ihrer Sprache ein Verabschiedungswort haben sie nicht gehabt, so von wegen Tschüss, sondern die haben einfach gesagt, bis man sich wieder sieht, weil die haben ja die Wiedergeburt geglaubt. Und darum haben sie gewusst, dass es kein Problem ist, wenn du jetzt stirbst, weil ich sehe dich am nächsten Leben wieder.
Hm.
Ich habe es recht schön gefunden, wie positiv sie im Tod auch eingestellt sind. Nicht wie in der westlichen Welt, wo Tod ja eh aus der Gesellschaft verdrängt wird und auch im christlichen Glauben, wo man zwar schon an die Auferstehung glaubt, aber der Tod gleich etwas irgendwie Endgültiges und Negatives ist, ist bei den Inka der Tod eigentlich etwas, wo man erwartungsvoll entgegenblickt.
Wobei, das erlebe ich nicht so in meinem christlichen Umfeld. Also ich habe das Gefühl, das ist auch etwas, was man ja fast ersehnt. Also ein von meinen Grossvätern zum Beispiel, der hat eigentlich immer sterben, weil er dann endlich zu Gott kann. Also, ja. Und dann die Wiedergeburt im Sinn, wo ich bin dann wieder vereint. Also halt eine himmlische Wiedergeburt, nicht jetzt, dass der Mensch wieder auf die Erde kommt.
Ja, also ich habe es jetzt ein bisschen so gemeint, klar, natürlich mit der Auferstehung und allem drum und dran. Aber wenn jemand stirbt, ist es ja gleich ein Verlust auf der Welt. Weil ich sehe die Leute ja nicht mehr, vielleicht im Himmel, wenn ich Glück habe. aber es ist nicht so ein, man tut dem gleich nachher trauern. Beerdigung ist eine traurige Angelegenheit, weil man trauert, was man verloren hat. Man freut sich für die Person, die gestorben ist, weil die ist jetzt beim Herr, aber wir haben etwas auf der Welt verloren und darum tun wir dem nachher trauern. So habe ich es ein bisschen gemeint. Das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, wie mir die Inka-Religion erklärt wurde. Ist es nicht, dass man tut dem wie nicht nachher trauern, sondern man freut sich eigentlich, wenn jemand stirbt, weil dann die Person kann wieder geboren werden.
Jetzt hast du mir meine Frage eigentlich wieder nicht beantwortet, weil ich habe gefragt, wie es dir persönlich geht. Es ist wieder um die anderen gegangen. Wie sieht es in deinem Herz aus? Um das jetzt noch ein bisschen kitschig zu formulieren. Wie, einfach für dich persönlich.
Du hättest mir die Frage im Vorfeld schicken, da hätte ich mich darauf vorbereiten können.
Ja, das gibt es nicht bei mir.
Wie es mir persönlich geht, also jetzt... sorry, kannst du die Frage nochmal stellen?
Wie geht es dir persönlich, ganz für dich, nur du? Ohne Inkas, ohne Wiedergeburt, ohne gar nichts, sondern nur du, Daniel Schönknecht.
Aber du hast doch gefragt, wie ist es mir auf meiner Reise ergangen, was ich erlebt habe, oder nicht?
Ja, nein, schon nicht, sondern halt einfach in dieser Zeit emotional, wie es dir gegangen ist. Was dich berührt hat, aber nicht so von außen her, sondern innerlich, was es mit dir gemacht hat.
Aha, okay. Ich konnte voll Distanz gewinnen zu allem, was mich gerade so beschäftigt in der Schweiz. Und das hat von dem her, habe ich mal Ruhe gehabt in mir innen. Und darum habe ich irgendwie nicht mega die inneren Kämpfe irgendwie gekämpft oder was weiß ich, sondern es war einfach mal ruhig gewesen in mir. Von dem her bin ich darum auch so erholt zurückgekommen, weil ich nicht musste mich um irgendwelche Probleme kümmern und konnte ganz gelassen im Moment leben. Und darum habe ich auch ein bisschen vergessen, was rundum passiert.
Das ist irgendwie noch schön.
Finde ich auch. Genau.
Und kannst du das jetzt so in den Alltag zurücknehmen? Weißt du, dass irgendwie, also denkst, schaffst du das, dass du jetzt möglichst lange auch in dieser Gelassenheit kannst bleiben?
Du, ich probiere es. Wobei, ich bin nicht so naiv, zu sagen, dass ich keine stressige Zeiten mehr habe. Ich sehe das Ganze jetzt ein bisschen als Pause zwischen der vorherigen stressigen Zeit und der zukünftigen stressigen Zeit. Aber ich probiere gleich so gewisse, ja, wie kann man das sagen, so gewisse Momente zu schaffen, wo ich kann gelassen bleiben. Aber wie gesagt, ich meine, ich bin nicht naiv. Ich weiss, dass ich es in einem halben Jahr wieder alles verlernt habe, was ich jetzt gelernt habe. Also.
Ich habe noch eine letzte Frage, nachher nehme ich dich aus dem Kreuzverhör. Ich wollte eigentlich einfach noch schnell fragen, du hast jetzt wahrscheinlich die ein oder andere Podcast-Folge nicht gehört zum Missbrauch, vielleicht auch nicht alle ganz. Aber hast du vielleicht so ein, zwei Punkte, ja, die dir geblieben sind? Ich denke, wir haben uns ja jetzt entschieden, dass wir mal kurz eine Pause machen. Ich meine, das Thema ist ein Thema, das uns eh begleitet. Von dem her ist es nicht fertig. Aber ja, vielleicht hast du wie noch so ein Schlusswort, ein Resümee jetzt über die Zeit. Das fände ich noch spannend von deiner Perspektive her.
Ja, sicher. Was mir immer wieder bewusst worden ist, wenn ich auch von Leuten gehört habe, die Missbrauch in verschiedensten Arten erlebt haben, ist, dass, auch wenn es jetzt bei mir persönlich schon einige Jahre her ist, wo ich zum Beispiel auch geistigen, emotionalen Missbrauch durch Kirche erlebt habe, und auch wenn ich das recht gut habe verarbeiten konnte, ist es gleich Teil von mir. Und in dem Moment, wenn ich Geschichten von anderen Leuten höre, ungewollt kommen meine Geschichten auch wieder führen. Und am Anfang hat mich das ein bisschen frustriert, weil ich dachte, hey, ich habe das doch alles aufgearbeitet, das sollte doch alles durch sein. Und gegen Ende habe ich merken, hey, nein, es ist ein Teil von mir. Die negativen Missbrauchserfahrungen sind ein Teil von mir. Die haben mich zu dem Mensch gemacht, den ich jetzt bin. Und ich muss, glaube ich, einfach damit leben, dass es mich immer begleitet, dass es ein ewiger Wegbegleiter wird sein. Und dass das irgendwo auch in Ordnung ist.
Stark. Voll stark. Also ich beende mein Kreuzverhör offiziell. Vielleicht hast du ja noch Fragen.
Ist es kalt gewesen, Januar, Februar in der Schweiz? Ich weiss es nicht.
Hey, ich war im Fall in Thailand gewesen, von dem her.
Was hast denn du aus Thailand mitgenommen?
Oh, es war stressig eigentlich. Also es war anstrengend gewesen. Aber mir jetzt schon auch gut da weg von dem Alltag. Wobei, ich würde sagen, ich bin nicht so mega gestresst gewesen in letzter Zeit. Aber gleich einfach mal weg, ein bisschen andere Kulturen gesehen. Und ich war sehr, sehr, sehr lange schon nicht mehr weit in der Ferien gewesen. Also ich bin eigentlich in der Schweiz in der Ferien in der Regel oder vielleicht ganz im näheren Ausland noch, mit dem Daniel auf Tübingen. So Sachen. Aber nein, es war cool gewesen von dem her. Und ja, mitgenommen, eigentlich ähnlich wie du. Also so das dass die Schönheit von der Natur oder die Freundlichkeit von den Menschen oder die Begegnungen irgendwie unabhängig sind von Kulturen oder von Ländern oder was auch immer. Also es gibt in jedem Land gibt es einfach Arschlöcher und Fundamentalisten und blöde Sichen. Und es gibt in jedem Land auch mega coole Leute, wo einfach gerade eine Connection hast. Das ist irgendwie, ja. Manchmal ist das Gefühl, oh, es sind Altdoppeln um mich kommen, aber die gibt es eigentlich überall.
Ja.
Also auch die Guten, wenn wir ja schon auch sagen. Ich habe sehr viel, sehr, sehr viele gute Begegnungen gehabt. Ja.
Dann hoffe ich, dass die guten und schönen Begegnungen nachhaltiger werden sein als die negativen.
Ja, es tut wieder so, als hätte ich irgendwie nur so, es ist nicht scheiße gewesen. Also, es ist krass gewesen, wo wir am Flughafen angekommen sind in Zürich. Und ich weiss nicht, wenn du eigentlich als ein behinderter Mensch reist und in einem anderen Land, das ist kein Problem. Thailand, alle eigentlich eine Maske angehabt, weisst, Zeug und Sachen. Im Februar ist ja eh noch so ein bisschen in der Zeit, wo man vielleicht ein bisschen schauen müsste, wenn man verkältet ist. Und nachher kommst du aus Zürich an. Ich hatte den Stock dabei, Knieorthese, gell? Aber hey, ich bin kaum aus dem Flughafen raus. Da haben dich die Leute eigentlich fast wieder angekrempelt und niemand hat dich beachtet. Und in Thailand einfach, ist es komplett anders gewesen. Also die Leute haben mega Rücksicht genommen und du bist eigentlich etwas wert. Und auch alte Leute sind wertvoll. Und nachher kommst du in die Schweiz an. Und vielleicht ist Zürich ein Extrembeispiel, aber das habe ich schon noch so krass gefunden. Mega Paradigmenwechsel, ja.
Ja, es ist schon eigentlich erschreckend, auch reflektiert zu bekommen, dass in der Schweiz eigentlich nicht wirklich, ja, sagen wir jetzt mal, Toleranz oder Hilfsbereitschaft gegenüber Menschen mit Behinderung ist. Also, ich meine, als ich in den USA war, habe ich das auch so krass gefunden. An jedem Flughafen hast du einfach Leute gesehen, Servicepersonal, wo Menschen im Rollstuhl von Gate zu Gate gefahren haben. Das ist das Normalste auf der Welt gewesen. Die haben auch zuerst können das Flugzeug besteigen. Ja, und einfach damit konfrontiert zu werden, dass das in der Schweiz nicht Standard ist.
Ja, voll. Also ich finde, Amerika ist nämlich auch noch, das habe ich lange nicht gewusst, aber durch das, dass sie ja eine mega starke behindertenrechtsaktivistische Gruppe hatten, in den 70er Jahren, und durch die Kriege haben sie ja sehr viele Veteranen, ist das wie ein, also das ist ja nicht positiv, aber sie haben wie, das ist halt einfach alltäglich, ja, dass dir Menschen begegnen, die eine Behinderung haben. Und das ist in Amerika wirklich ein bisschen anders. Also nicht wertend jetzt, aber bei uns in der Schweiz habe ich manchmal das Gefühl, sobald jemand nicht so hundertprozentiges Bild reinpasst, ist es dann ein bisschen schwierig.
Ja, krass.
Ja, ja, gut, das ist jetzt ein völlig anderes Thema. Können wir den Exkurs beenden? Das ist sicher spannend, aber es gehört jetzt vielleicht nicht unbedingt in den Zweifelclub. Genau.
Ja, hey, Sarah, wir haben ja, wo wir uns das letzte Mal, also wir haben uns vor kurzem gesehen und sind zusammen Zug gefahren. Aber du hast so eine interessante Beobachtung bei dir selber festgestellt. Und dir ist ja eine Frage gestellt worden. Ich fände es spannend, wenn du kurz erzählst, um was es genau gegangen ist und wenn wir die Frage auch mal noch im Zweifelclub zusammen behandeln können. Weil ich finde es sehr eine interessante Reflexion von dir und auch eigentlich eine interessante Frage.
Ja, gerne. Also ich bin im Podcast «Schöner Glauben» mit meinem Kollegen Jason Liesendahl und Daniel Schmidt zusammen gewesen. Wir sind auch im gleichen Team bei «Glaubensweite». Und der Jason hat uns dann die Frage gestellt, wie geht es dir mit Gott? Und ich habe nicht gewusst, dass diese Frage kommt und habe als erstes einfach gerade reagiert, indem ich ein Geräusch gemacht habe. Und zwar habe ich gemacht Und ja, nachher habe ich dann irgendwie erzählt, ja, dass ich mich eigentlich ein bisschen fühle wie ein Teenager, wenn ich jetzt die Beziehung müsste beschreiben. Und dass ich quasi Gott einfach so ein bisschen aus dem Weg gehe und so. Ja, ist schon gut, wir koexistieren, aber ich mache irgendwie einfach Türen zu und verziehe mich ins Zimmer. Das ist echt uncool. Wie Eltern halt, oder? Wenn du ein Teenager bist, findest du deine Eltern auch nicht ganz so mega geil. Und nachher war es spannend gewesen, dann hat mich der Daniel so ein bisschen eingeordnet und hat gesagt, ja, irgendwie fände er es jetzt schon noch speziell, dass ich so negativ reagiere. Also meine erste Reaktion war ja wirklich irgendwie negativ gewesen. Und wir haben noch ein mega gutes Gespräch gehabt, also es ist hörenswert, aber ich habe nachher wie gemerkt, es hat mich mega beschäftigt. Und ich habe nachher am Wochenende dann mir einfach Gedanken gemacht, hey, wieso reagiere ich so? Und ich hatte so wirklich mehrere Gedanken dann gehabt und habe das dann ja dir auch gesagt. Und ja, ich weiss jetzt gar nicht, ob ich schon spoilern soll, was ich gedacht habe. Oder ob ich dich einfach fragen soll, wie steht es dir mit Gott? Was willst du lieber? Kannst du auswählen? A oder B?
Komm, tu mich doch spoilern. Das nimmt mich jetzt gerade Wunder.
Hallo. Also ich muss sagen, es hat mich beschäftigt aufgrund von dem, weil ich eigentlich so eine Frage einfach will beantworten können.
Ja.
Ich sage von mir immer, ich bin authentisch und ehrlich und direkt, aber irgendwie habe ich die Frage unauthentisch beantwortet. Ich habe ja wie so durch das Geräusch, das ne, das ist so ein bisschen, ich mache eins auf cool, auf unnahbar oder so ein bisschen, ja, ich stehe da drüber, ich mache irgendwie einen Witz drüber. Anstatt einfach zu sagen, was ist. Und das hat mich, ich merke, es beschäftigt mich. Es beschäftigt mich, dass ich so play it cool muss machen.
Ja.
Und dann habe ich mich gefragt, warum. Und ich habe einerseits das Gefühl, dass die Frage etwas so in mir anrührt, wo aus meiner Vergangenheit kommt, weil die Frage, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber die ist mir extrem oft gestellt worden im Kontext von so ein bisschen, man will ein bisschen herausfinden, wo steht sie? Ist Zara mit dem Herrn noch unterwegs? Können wir ihr irgendwie noch vertrauen? Gehört sie noch zu uns? Ist sie noch drinnen? Ist sie noch bei uns? Und irgendwie auch so ein bisschen kontrollierend. Und das ist jetzt nicht unbedingt 30 Jahre her, sondern also auch vor 2-3 Jahren ist mir die Frage noch gestellt worden. Sie wird mir jetzt manchmal noch gestellt, wenn ich das Gefühl habe, geht es dir nicht mehr eigentlich darum, zu wissen, wo dass ich stehe und wie du mich kannst einschätzen kannst.
Ja.
Wenn jetzt du das hörst, also wenn ich das dir so erkläre, ist das bei dir auch so gewesen? Oder was hast du für Assoziationen?
Also ich finde, zuerst mal deine Gedankengänge finde ich mega nachvollziehbar. Und das Erste, was mir gerade durch den Kopf geht mit so einer Frage, wie geht es dir mit Gott oder wie geht es in deiner Gottesbeziehung, ist auch ähnlich wie bei dir. Die Frage ist mir als, vor allem als Teenie, als jungen Erwachsenen, so oft gestellt worden. Und das Gegenüber hofft ja eigentlich, dass man antwortet und sagt, hey, mega gut, ich habe ihn gespürt, ich habe Zeit mit ihm verbracht, was weiß ich. Und wenn ich selber auch über die Frage nachdenke, merke ich, dass auch so ein bisschen ein Druck rum ist. Weil ich habe irgendwie in den letzten Jahren dann angefangen, nicht mehr so viel Zeit mit Gott zu verbringen, wie man das würde sagen, keine Bibel mehr lesen, keine Worship-Zeiten und so. Und ich habe mit der Zeit, wie, oder am Anfang, habe ich wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt. Als würde Gott aufhören zu existieren, wenn ich mich nicht mit ihm beschäftige. Ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel, mein bester Freund ist jetzt ein Jahr auf Weltreise. Und ich habe jetzt ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiss aber, er existiert weiter. Und irgendwann kommt er zurück und dann werde ich mich mit ihm treffen und dann werden wir es gut zusammen haben. Es ist nicht nur, weil ich an ihn denke, ist er rum. Aber bei Gott habe ich dann plötzlich das Gefühl, wenn ich nicht mehr an ihn denke, wenn ich mich nicht mit ihm befasse, hört er dann vielleicht auf zu existieren. Und dann habe ich am Anfang wirklich auch ein bisschen einen Druck verspürt, dass ich eben genau muss mich ihm widmen.
Aber ist es nicht auch darum, weil es so ein personalisiertes Gottesbild ist? Ich weiss nicht, wir haben ja 1000 Mal gehört, dass Gott auch eifersüchtig ist. Und dass Gott auch wütig kann werden und, ja, keine Ahnung, so mega menschliche Reaktionen kann zeigen. Und dann ist es ja wie irgendwie noch der Gedanke, dass, ja, jetzt habe ich irgendwie mal eine Woche in die Bibel gelesen oder ich bin jetzt irgendwie nicht so regelmässig in die Gemeinde, habe ich Zeit verbracht mit Gott. Jetzt ist er irgendwie hässig oder eifersüchtig. Und das ist ja eigentlich komplett ein komisches Bild. Weil ganz ehrlich, Dani, wir haben jetzt in den letzten 2-3 Monaten nicht jeden Tag miteinander geschrieben oder nicht einmal jede Woche. Und du bist weder eifersüchtig gewesen, hoffentlich noch hässig auf mich. Unsere Beziehung ist ja trotz allem easy. Also, ja. Hä? Wieso projiziert man das denn auf Gott? Das verstehe ich nicht.
Ja, das ist eigentlich schon recht ist eigentlich witzig, jetzt, wo du es so sagst. Stimmt, eben, bei guter Freundschaft ist es ja völlig normal, dass du dich mal nicht siehst, ein paar Monate, und dann kannst du aber gleich an dem Punkt wieder weitermachen, wo du vorher gewesen bist. Das sollte
genau.
Ja eine gute
Beziehung. Also in der Regel.
Ja, in der Regel, ja. Genau. In der Regel tut eine gute Beziehung das aushalten. Dass man sich auch mal länger nicht sieht, dass man auch mal Funkstille hat. Ja,
ich habe wie gemerkt, ich habe mir so viele Gedanken gemacht und habe wie gemerkt, für mich stimmt das personale Gottesbild nicht mehr. Für mich ist Gott nicht mehr eifersüchtig. Oder letztes Mal hat mir jemand geschrieben, ja, Gott hasst halt Sünde. Nein, hassen, das kann ich mir, das geht gar nicht. Das ist so ein menschliches Gefühl. Und wenn man Gott außerhalb von dem denkt, dann ist das wie, also ich finde das eigentlich fast schon, also gerade Hass oder so die extremen Gefühle, das finde ich eigentlich fast schon teilweise ein bisschen schwierig, wenn ich das mit Gott muss zusammendenken. Und wenn ich jetzt in dieser Beziehungsfrage nachdenke, dann ist es ja wie so, in einer Beziehung geht es ja um beide. Und wenn ich Gott so außerhalb von mir denke und er sich aber ja dann auch nie meldet, also wieso, ja, man kann ja auch Gott fragen, wie steht es denn mit der Sarah, aber es fragt dann ja niemand, oder? So ein bisschen, finde ich es irgendwie ein bisschen schwierig. Also ich habe wirklich gemerkt, es beschäftigt mich, es stresst mich, aber das ist wie so der eine Teil, also der eine Teil von, Die Frage ist mir als Kontrolle gestellt worden und ich finde das nicht berechtigt. Aber die andere Frage ist, dass ich mich ja trotzdem jetzt mittlerweile in einem Umfeld bewege, das eigentlich gesund ist, wo ich komme auch mit einer guten Spiritualität in Berührung. Gerade im Alltag habe ich irgendwie das Gefühl, habe ich viele so Verbundenheitsmomente, wo man könnte sagen, oh, da begegnet mir jetzt Gott, wenn man das so definieren möchte. Wieso bin ich nicht fähig, so eine Frage einfach so zu beantworten? Ja, Gott, also ja, wir haben es eigentlich gut. Weil im Alltag, also ich habe es einfach gut, ich lebe einfach, oder? Warum geht es nicht?
Ja, kann es sein, dass du vielleicht Angst hast auf eine Folgefrage? Ich meine, wenn du sagst, wenn du würdest antworten, ja, es geht gut mit der Beziehung und dann das Gegenüber würde fragen, ja, wie lebst du sie denn aus?
Ja.
Also vielleicht.
Ja, ja vielleicht. Ja. Wobei das ja komisch ist, weil in diesem Umfeld mit dem Jason und mit dem Daniel ist es ja überhaupt nicht so. Das ist ja mein Safe Space. Also da müsste ich ja eigentlich cool reagieren. Und ich muss ehrlich sagen, eigentlich wünschte ich mir auch eine Gelassenheit zu entwickeln gegenüber Menschen, die diese Frage sogar mit der Absicht stellen, um mich irgendwie einzuschätzen und zu kontrollieren. Sogar dort, ich möchte ja eigentlich fähig sein, mich nicht mehr zu triggern von dem. Also ich möchte ja, wenn mir jemand kommt und sagt, und, wie steht es mit deiner Beziehung mit dem Herrn, möchte ich sagen, du, eigentlich ganz gut. Und wieso... Und das nachher einfach wie so, ja, und den Rest kannst du dir selber denken. Einfach so eine Coolheit entwickeln. Und nicht so die Teenager-Coolheit, so mit, oder? Sondern einfach wirklich so eine gelassene, authentische Coolheit. Ja, weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ich persönlich stosse mich eben eigentlich auch nur schon an dieser Frage. Darum bin ich eben eigentlich auch einer, der sie gar nicht beantworten will. Weil du hast es vorhin kurz angeschnitten. Wenn jemand fragt, wie steht es mit deiner Beziehung mit Gott, habe ich oft das Gefühl, dass das Gegenüber eigentlich einfach eine Bestätigung von dir, wie eben eine Kontrolle, dass du ja wirklich noch mit dem Herrn auf dem Weg bist. So wie die typische Frage von wegen, ja, ist denn Person X und Y, glaubt ihr noch an Gott? Ist die noch auf dem Weg mit dem Herrn? So Fragen habe ich schon so oft müssen über andere Leute beantworten. Aber wenn jemand so eine Frage stellt, was die Person eigentlich fragt, ist, glaubt die Person noch genau das, was ich glaube? Wenn mich jemand fragt, hast du noch eine Beziehung mit Gott? Ist das eigentlich auch irgendwo durch eine Selbstoffenbarungsebene im Sinn von, ich persönlich glaube, du musst eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Und wenn du mir falsch antwortest, weiss ich, dass du nicht mehr den korrekten Glauben hast. Darum, eben, du hast es ja angesprochen, es ist wie so eine Kontrolle, eine externe Kontrollfrage.
Ja, wobei auch dort, also eben, der Jason hat den überhaupt nicht so gemeint. Und er fragt mich ja auch, und wie geht es mit deinem Mann? Oder wie hast du es so beim Arbeiten? Also das war ja seine Dings gewesen. Und ich möchte ja wie, ich meine, ich kann nicht an anderen Menschen implizieren, was sie denken oder was sie mir unterstellen wollen. Ich kann ja eigentlich nur die Verantwortung über mich selber übernehmen. Und sogar dann, wenn ein Mensch das impliziert und genau auf das abzielen will, möchte ich ja eigentlich können sagen, hey, ich bin mündig und reif genug, um einfach drüber zu stehen. Yeah. Und das möchte ich. Ich möchte können drüber stehen und ich möchte mich nicht mehr die ganze Zeit so nägeln lassen, innerlich. Weil eigentlich möchte ich ja besser werden und heiler werden und gesünder werden. Sogar mit so fundamentalistischen Christenmenschen, oder? Das wäre ja eigentlich mein Ziel. Und es sieht aber so aus, als würde ich das nicht schaffen. Und das stresst mich. Das nervt mich eigentlich, muss ich sagen. Ja, und ich möchte vielleicht auch solchen Menschen zugestehen, dass sie so eine Frage wirklich einfach aus reinem Interesse stellen. Das möchte ich irgendwie doch auch können. Auch wenn sie es vielleicht nicht machen, in den seltensten Fällen. Aber ich möchte es ihnen, ich möchte ein positives Menschenbild haben. Ich kann ja nicht immer sagen, oh, ich bin so progressiv und ich bin so ein Menschenfreund. Aber wenn es dann um Fundis geht, dann bin ich dann ein Arsch, weil die finde ich eigentlich scheiße. Das ist doch irgendwie blöd, nicht?
Ja, also das ist wirklich blöd. Und gleich muss ich nochmal sagen, ich meine, du willst daran glauben, dass das Gegenüber einfach nur Interesse an dir hat. Aber ich finde, wenn es um reines Interesse geht, müsste die Fragestellung anders sein. Dann müsste die Fragestellung sein, glaubst du an einen persönlichen Gott zum Beispiel, müsste dann die Fragestellung sein. Weil dann kann man sagen, kann man mit Ja oder Nein antworten. Wenn ich frage, wie ist deine Beziehung zu Gott, dann habe ich eigentlich schon die Grundannahme, dass es ein personalisierter Gott ist. Und darum... Mir zum Beispiel würde es helfen, wenn jemand wirklich nur aus reinem Interesse fragt, gar nicht fragen, wie ist deine Beziehung zu Gott, sondern fragen, hey, bist du der Überzeugung, dass es ein personalisierter Gott ist oder nicht? Keine Ahnung, irgendwie so.
Ja, wobei ich habe das Gefühl, das ist so eine Haarspalterie, weil eigentlich kommt es ja nicht darauf an. Die Frage bedeutet ja in dem Sinn immer ein bisschen das Gleiche. Der Jason hat gefragt, wie geht es euch mit Gott? Ja. So. Ja, und irgendwie ist so eben so meine Quinte, also wir haben dann bei Glaubensweite im WhatsApp-Kanal hin und her gesprachnotizelt und haben da austauscht und so. Und haben wir eben auch über, so über die Formulierungen nachgedacht und ist es überhaupt der richtige Ort, für so eine Frage so öffentlich zu stellen? Ist das nicht viel eher, dass man es im privaten Rahmen sollte vielleicht machen? Und das ist ja alles schön und gut, aber es ist wie das, was mich beschäftigt, ist ja wie nochmal eine andere Ebene. Mich beschäftigt meine eigene Verantwortung, die ich nicht übernehme und wo ich einmal mehr kindisch reagieren und auch so verletzt und möglichst einen zurücktatschen. Und ich möchte wirklich, Dani, ich möchte lernen, wenn mir jemand so eine Frage stellt und ich sie nicht beantworten will, dieser Person zu sagen, du, schau, das möchte ich jetzt gerade nicht sagen. Oder einfach authentisch antworten. Und das ist so mein Ding. Wie schaffe ich das? Und ich habe das Gefühl, das ist vielleicht für uns alle ein bisschen das Ziel. Wir, die einfach irgendwie einen Ärger haben gegenüber so Fundis und gegen so missbräuchliches Zeug. Wie können wir lernen, darüber zu stehen? Das möchte ich irgendwie. Und ich meine damit nicht, alles ist vergeben und vergessen. Auf keinen Fall. Sondern wie kann ich persönlich, einfach für mich, irgendwie einen positiveren Umgang damit finden? So. Also musst du mir jetzt auch nicht beantworten.
Doch. Das, okay. Das finden wir jetzt aus. Nein. Es ist
komm, wir fragen mal die Leute, was sie meinen. Sie sollen uns das mal schreiben.
Ja, voll. Ja, was denkt ihr? Wie kann man so einer Frage begegnen? Und muss man vielleicht auch selber irgendwelche Vorurteile ablegen, um so einer Frage wieder offen und konstruktiv können zu begegnen? Weil ich merke es bei mir, es ist, glaube ich, schon ein Grund, warum dass ich mich an so einer Frage stoße, ist, weil ich eben davon ausgegangen bin, gegenüber mich in die Pfanne hauen mit dieser Frage.
Gell?
Ja.
Genau. Ja, genau. Und das finde ich so spannend, weil ich habe gemerkt, jetzt im Austausch dann eben mit diesen glaubensweiten Leuten, das sind wie zwei Fronten. Da hat es die, die irgendwie wie eine Stufe weiter sind, wo das komplett, nein, also das ist doch völlig, das ist doch eine easy Frage. Und andere, die genauso reagieren wie du oder wie ich, die auch gerade so eigentlich fast schon Pickel am Füdeln bekommen, weil so, kommt gerade der fundamentale Angstschweiß. Ehrenwort, oder? Und das ist doch, ich möchte doch eine Stufe weiter sein. Ich möchte doch einfach Kopfentore nochmal drüber stehen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt einem Fundi begegne und ich die Frage gestellt bekomme, habe ich nicht gerade irgendwie eine Fluchtreaktion, das habe ich überhaupt nicht. Ich habe einfach keine Lust auf irgendwelche Diskussionen, auf irgendwelche Gespräche. Darum tue ich so vage Antworten, dass das Gegenüber kann das reininterpretieren, was sie wollen. Muss ich sagen, ja, es läuft gut. Und dann können die Leute das reininterpretieren, was sie wollen. Ja, es ist natürlich auch nicht wirklich ehrlich, so zu antworten. Aber manchmal habe ich einfach auch nicht Lust.
Ja, gut.
Vielleicht kann ich so sagen, ich habe nicht Lust, meinem Gottesbild einen TED-Talk vorauszuschicken, weil er sich in den letzten Jahren so stark verändert hat, mein Gottesbegriff.
Ich finde das schön, bei den Methodisten heisst es denken und denken lassen. Also das ist so ein bisschen wie der Slogan. Und es ist so, schlussendlich die ganzen Dogmen und all das Zeug, das ist eigentlich nicht ganz so relevant. Also man lässt auch die Leute mal ein bisschen stehen. Und das muss ich schon sagen, das ist so. Ja, und gleich eben gerade jetzt in einer Konstellation wie jetzt da mit dem Jason, mit dem Daniel, möchte ich irgendwie, weil dort habe ich dann gerade, eben in diesem, wenn jetzt so jemand irgendwie konservativ gekommen wäre und das gefragt hat, hätte ich wahrscheinlich auch so reagiert, irgendwie vage. Vielleicht wäre ja innerlich hässlich geworden oder eben hat da verschwitzen oder so. Aber das sind meine Freunde. Und ich möchte ja auch, oder auch bei Menschen, die überhaupt nichts mehr mit dem Glauben zu tun haben, wenn die mich fragen, hey, und wie sieht es aus und so, was machst du so? Ich möchte nicht immer so blöd reagieren. Ich möchte weder kindisch noch unauthentisch. Weißt, ich habe auch gemerkt, dass ich mega lange habe ich, wenn mich jemand gefragt hat, was schaffst du? Und dann habe ich gesagt, ich arbeite Kirche, habe ich immer gerade nachgeschoben, ja, aber ich gehöre dann eben zu denen. Weißt du, so, ich bin eigentlich ausgestiegen. So, hä? Wieso? Und ich weiß schon, wieso. Weil halt die Welt einfach mittlerweile ein bisschen verbrannt ist. Und wenn es um Christen geht, denkst du sofort an die Evangelikalen. Du denkst sofort an den Typ in New York, der da die Strassenpredigten gemacht hat. Aber ich bin ja nicht so. Und ich muss das doch niemandem irgendwie beweisen, dass ich nicht so bin.
Ja,
weißt du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst. Ich meine, ich tue ehrlich gesagt den Leuten auch sagen, ich habe früher in der Jugendarbeit gearbeitet. Ich sage nicht, ich habe in einer Kirche Jugendarbeit gemacht. Ich sage einfach, ich habe in der Jugendarbeit gearbeitet, weil eben, Ja, es stimmt, das ist eigentlich schon...
Man schämt sich irgendwie.
Also es ist ganz klar, ich schäme mich wirklich dafür, wie ich früher war. Muss ich so sagen, ja.
Das ist doch krass, weißt du, irgendwie. Und ja, irgendwie ist es auch berechtigt. Also ich glaube, man darf sich auch ein bisschen schämen. Eben gerade wir zu Zug am See sind, kommissionieren und so Scheissdreck, gell? Also ich meine, da kann man sich wirklich ein bisschen schämen dafür. Und gleichzeitig, hey, das ist doch, wie du vorhin gesagt hast, es ist doch irgendwie einfach ein Teil von uns. Das ist unsere Geschichte. Das, ja. Weißt du, was ich meine? Erwachsen werden und sagen, weißt du was, ich stehe dazu, ich habe nicht alles richtig gemacht. Mir hat Julia dort so Eindruck gemacht im Podcast, wo sie einfach gesagt hat, hey, das ist, ich habe Zerbruch erlebt. Ich habe Seich gemacht und das gehört zu mir. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin zufrieden mit meinem Weg. Und dann braucht es eben auch nicht so ein Überspielen oder so mein Gejockel, das ich manchmal mache. Weißt du, so um so ein bisschen meine Unsicherheit zu überspielen. Dort möchte ich eigentlich auch kommen. Schon eine halbe Seelsorge, hey, was machst du da?
Also, aber Sarah, in dem Fall stelle ich dir jetzt nochmal die Frage: Wie geht es dir mit Gott?
Ja, komm, also. Hey, ich habe das Gefühl, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich eine Beziehung habe, die irgendwie einfach nicht als Beziehung kannst deklarieren kann, weil ich effektiv Gott nicht mehr als Person sehe. Ich glaube, dass ich einen göttlichen Kern in mir trage. Es steht, wir sind ebenbildlich geschaffen. Das heisst, ich habe das Gefühl, das ist gar nicht mehr getrennt von mir. Und gleichzeitig, ich habe es so schön gefunden, am Samstag waren wir ja der Bezirksversammlung vom Kieler Andersbezirk, wo ich drinnen bin und du vielleicht auch bald, wer weiss. Die Leute haben übrigens ich glaube, zu 50% gesagt, Dani gründet seine eigene Kirche. Das habe ich recht spannend gefunden.
Ich bin offen für ein Schäfli.
Ja, dir folgen dann schon ein paar. Kannst schon schauen. Du. Ja, jedenfalls war ja der Thorsten Hebel dort. Das ist eigentlich, ich hätte jetzt so fast gesagt, der Vater von der deutschsprachigen Dekonstruktion. Der hat ja am 15. ein Buch geschrieben, Freischwimmer. Und er hat gesagt, für ihn, er hat eigentlich den Begriff Verbundenheit. Und das habe ich mega berührend gefunden, weil Verbundenheit, das erlebe ich fast, also erlebe ich eigentlich immer, jeden Tag. Und wenn man so von dem ausgeht, dann würde ich sagen, dann ist meine Beziehung auf einem guten, heilsamen Weg. Es ist noch nicht dort, wo ich hin will, aber sie ist auf einem guten Weg.
Ja.
Und dann ist es in dem Sinn keine Beziehung mehr. Ich weiß gar nicht, wie man es dann sagt. Dann ist es einfach Leben. Mein Leben ist auf einem guten Weg.
Ja.
Darf ich dir die Frage zurückstellen, Dani? Darfst du auch Nein sagen?
Also, ja, du darfst sie mir zurückstellen.
Aber nein, ich beantworte sie nicht.
Nein, wie geht es mir mit Gott, ist eine Frage, die ich mir so nicht mehr stelle, weil ich selber auch immer mehr wegkomme von dem personalisierten Gottesdenken. Sprich, dass ich das Gefühl habe, Gott verlangt von mir, dass ich mit ihm etwas am Hut habe. Ich denke mir an Gott, der es nicht nötig hat, dass sich die Menschen irgendwie Gunst bei ihm erkaufen durch Gebet oder durch Quality Time. Und darum würde ich es, glaube ich, so beantworten, wenn jemand fragt, wie geht es mir Gott, zu sagen, ich glaube, ich bin Gott egal und das ist okay.
Ah ja, okay.
Ja, also ich als Daniel, ich glaube, Gott tut, glaube wenig Gedanken an mich als Daniel verschwenden, darum tue ich wenig Gedanken als Gott als Person verschwenden, sondern ich tue die Energie lieber investieren dafür, mich um meine Mitmenschen zu kümmern.
Dann wäre es aber gleich wieder in dem Verbundenheitsbegriff so ein bisschen definiert.
Ja.
Mitmenschen, Verbundenheit.
Ja, das kann man so sagen, ja.
Ich finde es eben auch noch schön, wenn ich an das denke, dann denke ich auch daran, wenn ich mit mir selber im Reinen bin, verbunden bin mit mir selber, dann bin ich in dem Sinn, also es geht mir ja auch besser, es ist wie, ich kann dann das auch ausstrahlen und so weiter und so fort. Ja, ja Leute, also wer will, kann die Frage auch mal beantworten. Und zwar ohne kindisch und ohne, probieren Sie mal, so Challenge für diese Woche.
Genau, wie geht es euch mit Gott?
Und dann ist ja die nächste interessante Frage, wäre ja dann, wie geht es euch mit den Christmenschen? Oder? Dann geht es ja dann weiter.
Oh.
Und dann, finde ich, dann ist aber so eine kindische Reaktion durchaus einmal berechtigt.
Das ist ja so, nee. Ja. Dann musst du fast mit einem Witz antworten, dass das nicht anfängst zu brüllen.
Nicht immer zwar. Man muss sagen, es gibt ja ganz gute. Ich würde mich ja eigentlich nach wie vor als Christin bezeichnen. Ja. Wenn man ein Label drauf tun von dem her. Ich glaube, ich bin jetzt eigentlich ganz okay, oder?
Ja, du hast deine Momente.
Merci.
Bitte. Ja. Nein, aber du hast natürlich völlig recht. Ja. Es gibt gewisse christliche Gruppierungen, die sind, von denen bin ich mega Fan. Und es gibt solche, wo ich finde, dort habe ich viele Fragezeichen. Aber ich selber bin so reflektiert, dass ich nicht alle im gleichen Topf rühre. Ich probiere es.
Zumindest, gell, immer so im ersten Moment macht man es manchmal und nachher denkt man so, nachher merkt man so, ah oh nein, eigentlich ist es ein bisschen unfair gewesen. Genau. Zuerst mal mit den Kellereisen auf den Deckel gehen und nachher, oh sorry, es tut mir leid. Ja. Ja, du, ich glaube, das Thema ist noch lange nicht durch. Also so das ist ja vielleicht auch ein universales Thema, wenn man Verletzungen erlebt hat. Auch eben Missbrauch eigentlich. Wie kann man so das Damoklesschwert über seinem Leben vielleicht entfernen, ohne dass man nachher, es ist nichts passiert und so. Eben, das finde ich auch wieder falsch. Ja. Also das Schwamm drüber, das finde ich falsch oder unter den Teppich kehren. Aber wie kann man weitergehen nach so etwas, nach einer Krise oder einer Verletzung, ohne dass man so an einem schlechten Platz zurückbleibt?
Ja.
Das ist wahrscheinlich eine grosse Frage, auch jetzt unabhängig von unserer Geschichte.
Und was mir jetzt gerade noch in den Sinn kam, ist nochmal allgemein zum Thema, wie geht es dir mit Gott? Es gibt einen Comic von Naked Pastor und er hat ein Comic gemacht, hat recht Angst gehabt vor dem. Man sieht einfach, es sind vier Bilder, es ist einfach eine Person, die mit Gott am Laufen ist. Und im ersten Bild ist Gott ganz klar abgebildet und mit jedem weiteren Bild vom Comic wird er durchsichtiger. Und im letzten Bild ist einfach nur noch die Person, die alleine am Laufen ist, aber glücklich ist. Und das ist so am Anfang meiner Dekonstruktionszeit, dann habe ich gedacht, oh nein, ich wollte aber nicht an dem Punkt enden, dass Gott ganz aufgelöst ist. Aber mittlerweile habe ich wie verstanden, der Punkt ist nicht, dass Gott aufhört zu existieren, sondern dass ich nicht die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss Zeit mit ihm verbringen, sondern dass ich auch mal mich um anderes Zeugs kümmern und nicht das Gefühl habe, dass wegen dem gerade 5000 Jahre Kirchengeschichte und Gottesgeschichte aufhören zu existieren, nur weil ich gerade nicht mehr daran interessiert bin.
Ja, und wenn der Frieden in einem so in einem rein kann rutschen, irgendwie. Wenn man jetzt den Comic nochmal denkt, das heisst ja nicht, dass Gott nicht mehr rum ist. Aber vielleicht ist er in einem hineingerutscht. Man ist plötzlich zufrieden in sich selber. Man hat eben können Heilung vielleicht erfahren in gewissen Sachen. Und ganz ehrlich, ich finde es auch okay, wenn wie das nicht mehr existent ist. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn unser Ziel muss sein, dass Menschen sich irgendwie halt gleich wieder bekehren im Endeffekt, dann finde ich, kann das kein Ziel sein. Das ist wieder missbräuchlich. Ja. Weil dann ist es wieder irgendwie, dann haben wir wieder irgendein Ziel vor Augen, ein heimliches. Und ja, wenn es aber sein kann, dass Menschen einfach zufrieden sein können und Frieden in sich können spüren, dann finde ich das viel schöneres und besseres Ziel. Und dann spielt es mir keine Rolle, ob das noch mit Gott betitelt wird oder nicht. Das ist mir dann egal,
ja,
ehrlich gesagt.
Voll. Hey, zum Abschluss habe ich jetzt gerade noch eine Idee gehabt.
Ja.
Und zwar, es ist ja immer noch so, dass wir beide uns ein bisschen an dieser Frage stossen, wie geht es dir mit Gott? Und an dem müssen wir beide noch ein bisschen arbeiten. Und gleich gibt es vielleicht eine alternative Frage, die du und ich den Menschen könnten stellen. Wenn wir uns an dieser Frage stossen, müssen wir sie ja nicht auch die ganze Zeit in den Raum hineinwerfen.
Ja, das ist eine gute. Verwünschst du mich eiskalt.
Ich habe für mich eben schon eine Idee, aber ich dachte, ich wollte mal noch hören.
Also komm, dann komm.
Also ich...
Ich sage einfach das Gleiche wie du. Das ist mir eben in Sinn gekommen.
Ich denke, es ist viel produktiver, wenn ich einfach die Menschen frage, nicht wie geht es dir mit Gott, sondern frage einfach, wie geht es dir? Und wenn das Gegenüber Gott will, in die Antwort hineinbeziehen, dann dürfte ich das, die Person, aber es ist nicht die Erwartung. Ich kann fragen, hey, wie geht es dir? Und dann sagt die Person, hey, mega gut, Arbeiten läuft gut, Familie läuft gut, Gott läuft gut. Oder die Person lässt Gott aus und dann tun wir wie im Gegenüber die Option lassen, ob man will, Gott als Mitfaktor nehmen, warum es einem gut geht oder eben nicht gut geht.
Und das würde ja dann auch eigentlich noch schön so ein bisschen aufzeigen, wie fest das ein Thema ist. Und ich muss ja sagen, ich finde es eigentlich noch schön, wenn Menschen das gar nicht so explizit vorheben. Also es ist mir eigentlich noch sympathisch, wenn die Spiritualität, wenn so die Gottesbeziehung, sage ich jetzt halt wieder, die Verbundenheit, wenn das einfach mitlaufen darf, wenn das einfach ganz normal ist. Und das würde ich auf das WC gehen. Das gehört halt einfach dazu. Aber das muss ich ja nicht sagen. Also wenn du mich fragst, wie geht es, sage ich nicht, ja, heute Morgen bin ich 3 Kilo geschissen. Also da muss ich ja nicht, was für ein super Vergleich, Sarah.
Perfekt.
Aber dann muss ich ja wie nicht sagen, Gott läuft einfach mit, aber dann ist es nicht etwas, was ich noch explizit erwähnen muss, weil es gehört einfach zu mir.
Ja.
Es ist einfach wie, ich habe heute geschnauft. Das würde ich ja auch nicht sagen. Und wenn Gott einfach so ein Teil von mir kann sein, dann muss ich es nicht vorheben.
Oder vielleicht kann man sogar sagen, wie geht es dir in deinem Leben? Das wäre vielleicht noch besser als, wie geht es dir?
Ja.
Wie geht es dir in deinem Leben?
Ja, ja, das finde ich nicht schlecht, muss ich sagen, ja. Ja, du, vielleicht hat noch irgendjemand sonst eine gute Idee. Ich habe vorhin noch ganz kurz gedacht, vielleicht ist es auch eben nochmal das Verbundenheit, das Wort, hey, wie verbunden fühlst du dich momentan mit deiner Welt, mit dir?
Ja.
Ich finde, man muss ja dann nicht sagen, wie fühlst du dich verbunden mit Gott. Es kann ja länger mit dir selber oder mit deinem Leben.
Ja, voll.
Ja, gut. Cool, ja. Dani, wenn du eigene Kirche gründen würdest, was wäre so der Inhalt von dem?
Wäre das nicht eine eigene Folge fast schon werden oder eine Serie? Manifest.
Wir können ja anteasern und dann kannst du beim nächsten Mal eine Folge machen darüber.
Wenn ich würde eine Kirche gründen, ich bin ein bisschen umschauen, ich wollte mich wieder ein bisschen mehr bewegen und bin ein bisschen am Sportarten anschauen und ein bisschen am Ausprobieren.
Ah.
Jetzt habe ich ein bisschen umgeschaut, Kampfkunst, und ich bin auf eine Kampfkunst gestossen, die heisst Aikido. Und dort ist eigentlich, das Ziel ist gar nicht erst anfangen zu kämpfen. Du tust das Gegenüber probieren, kampfunfähig zu machen, aber gleichzeitig als Gegenüber zu schützen. Du tust zum Beispiel deinen Angriff langsam am Boden legen. Und der Begründer von dieser Kampfkunst hat gesagt, ich bringe euch keine Kampfkunst bei, ich bringe euch Gewaltlosigkeit bei. Und ich glaube, wenn ich eine Kirche gründen würde, wäre das ein Hauptfehler, also nicht Aikido, aber ein Hauptfehler Gewaltlosigkeit. Und in der heutigen Welt, all die Konflikte, wenn die mit Waffen austragen, und ich würde sagen, nein, Gewalt führt zu nur mehr Gewalt, und darum wäre ein Hauptfehler sicher Gewaltlosigkeit und probiere es gegenüber den Aggressor oben runterzuholen, wie auch immer, dass der aussieht.
Und wie würdest du deine Kirche nennen?
Das Buch von Dani. Ja, ich habe gerade das Musical Book of Mormon geschaut, darum ist mir das gerade in Sinn gekommen.
Ich habe jetzt vorhin gedacht, dass der Pummeluff bei Pokémon ja auch so kann andere einschläfen mit seinem Lied können, so singen. Ah. Und das wäre dann so stelle ich mir das vor, wenn du mit mir willst kämpfen, dass ich dann wieder Pummeluff, ich bin ja einfach so pink und so dick wie der Pummeluff, und dann könnte ich singen, dann würdest du einschlafen, dann wäre es quasi Aikido.
Dann wären wir die Religion vom heiligen Pummel.
Ah, ja, eine Liebe für Pokémon. Also Dani, hey, das war doch eine gute Folge mit vielem zum Bedenken. Und ja, ich weiss nicht, hast du noch etwas dringend?
Hey, nein, aber ich freue mich auf die nächste Folge. Ich merke, ich muss wieder ein bisschen in Groove reinkommen. Und von dem freue ich mich auf die nächste Aufnahme. Und das wird hoffentlich nicht erst in 3 Monaten wieder der Fall sein.
In 2 Wochen packe ich dich wieder.
Ja.
Also Dani, ich wünsche dir einen mega schönen Abend.
Das wünsche ich dir auch, danke. Mach's gut, ciao Sarah.
Tschüss Dani. Soll ich jetzt noch singen wie der Pummel auf?
Also wenn du weißt, wie er singt, dann bitte.
Also gut, ciao.
Ja.
Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hosts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-Methodistischen Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter der Zweifelclub. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.